Holistic Talk. Herzlich willkommen zu meinem Podcast für mehr Bewusstsein, Ganzheitlichkeit und mehr Lebensqualität. Mein Name ist Margot Esser. Ich bin durch und durch Naturheilkundlerin, Vegetodynamiktherapeutin und auch Unternehmerin, Gründerin von Famos Natur. Ich blicke auf ein ereignisreiches Leben zurück und lebe heute das, was in der Gesellschaft als Longevity bezeichnet wird. Ein langes Leben in Gesundheit und mit viel Lebensfreude. Das heißt, ich fühle mich viel jünger und lebendiger, als das in meinem Ausweis steht. Und ich habe gelernt, dass ich in mir selbst Gesundheit herstellen kann. In diesem Podcast spreche ich auch mit interessanten Persönlichkeiten. Ich möchte dich einladen, auf eine gemeinsame Entdeckungsreise zu gehen. Wir beleuchten, was holistisch bedeutet. Wir sprechen über unsere Verbindung zur Natur, über Herzensintelligenz, über Spiritualität und auch über Körper, Geist und Seele. Gesundheit ist natürlich immer mit dabei, aber mit dem Fokus auf das große Ganze, auf die Ganzheitlichkeit. Unsere Gespräche und Vorträge können dir helfen, Zusammenhänge zu erkennen, und sie sollen dich dazu inspirieren, dein Leben bewusster und mit mehr Leichtigkeit und Lebensfreude zu gestalten. Jede Folge wird zu einem Schlüssel für mehr Achtsamkeit und persönliche Weiterentwicklung. Lass dich davon berühren und werde Teil unserer besonderen Community. Lass uns in einen Austausch gehen. Darauf freue ich mich. Herzlichst, eure Margot. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Holistic Talk, dem Podcast für Bewusstsein, Ganzheitlichkeit und mehr Lebensqualität. Hier dreht sich alles darum, wie wir ein erfülltes, ein freudvolles und auch ein langes Leben in Gesundheit führen können. Ich nenne es Natural Healthy Longevity. Mein Name ist Margot Esser, Gründerin von Famos Natur und Vegetodynamik. Und dieser Podcast, ihr wisst es schon, ist für mich eine Herzensangelegenheit. Mit interessanten Gesprächspartnern möchte ich Akzente setzen, wecken, unser Bewusstsein erweitern und indem wir immer wieder auch uns erinnern, alles ist mit allem verbunden und das heißt, wir schauen auf das große Ganze, schauen auch, dass wir einen neuen Zugang bekommen mit interessanten Gesprächspartnern. Und heute freue ich mich sehr, Dr. Anne Latz zu begrüßen. Sie ist Ärztin, sie ist Psychotherapeutin, sie ist Gesundheitsökonomin und Unternehmerin. Du bist Mitgründerin des Healthtech-Unternehmens Hello Insight. Du verbindest Erfahrung in der Klinik als ärztliche Psychotherapeutin mit, ich sag mal, mit wissenschaftlichem Tiefgang und auch unternehmerischem Weitblick. Dein Ziel ist, so wie ich es verstanden habe, wie ich dich wahrnehme, Menschen darin zu unterstützen, ihre eigene Gesundheit wieder mehr selbst in die Hand zu nehmen. Dazu braucht es Wissen, Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst. Und dann sprechen wir darüber, welche Rolle die Körperintelligenz oder auch Herzensintelligenz spielt. Und ja, es sind so viele tolle, große Themen, wo du zu Hause bist. Lass uns einfach beginnen, Anne. Magst du noch etwas ergänzen zu dem, wie ich dich vorgestellt habe?
Ich glaube, das reicht erstmal für den ersten Eindruck. Ich glaube, es wird deutlich, dass ich sehr vielseitig interessiert bin und den Luxus hatte, schon viele interdisziplinäre, bunte Tätigkeiten zu haben, wo ich von vielen Menschen lernen durfte und immer noch darf. Das ist so schön in meiner Arbeit.
Also, was mich beglückt, ist heute eine Ärztin, Unternehmerin, Psychotherapeutin fragen zu können. Anne, Körper, Geist und Seele. Ich möchte es gerne so formulieren, wie ich es auch für mich selber erfahre. Wir sind geistige Seelenwesen in einem menschlichen Körper. Unser Körper ist unser engster Gefährte in diesem Leben. Er trennt sich nicht, er geht nicht in Scheidung, sondern er ist immer mit uns. Wie siehst du diese Körper-Geist-Seele-Beziehung als Ärztin und Psychotherapeutin?
Ja, eine sehr schöne Frage für mich als Psychosomatikerin. Ich arbeite in der Psychosomatik und da ist das sogenannte biopsychosoziale Modell, also unser Körper, unsere Psyche und dann auch das Soziale, das Setting, das System ist ja sozusagen der Kern, wie wir auch auf Gesundheit und auch mögliche Krankheiten schauen. Und wenn ich das jetzt weniger so akademisch ausdrücken will, passt das auch sehr gut so zu meiner Überzeugung. Du hast ja schon schön gesagt, ja, unser Körper, der trennt sich nicht. Aber unser Körper macht ja oft Dinge, die wir zum Beispiel gar nicht intuitiv verstehen, wo wir uns wundern, wo sich Symptome bilden, vielleicht auch Krankheiten oder einfach Dinge passieren, die wir erstmal gar nicht so begreifen können. Wenn wir uns aber dann die Zeit nehmen, vielleicht mal hinzuschauen in einem Gespräch, es muss ja jetzt gar nicht immer direkt eine Therapie sein, im Innehalten, in verschiedenen Arten auch, ja, des Annäherns an den Körper, dann zeigt sich doch oft eine sehr starke Verbindung von zum Beispiel innerseelischen Konflikten, von Dingen, die eigentlich unsere Seele betreffen, wo wir manchmal keine Worte für finden, die sich dann aber durch den Körper ausdrücken. Und das finde ich immer total eindrücklich und auch heilsam, weil wenn manchmal Worte gefunden werden, wenn ein Gefühl ausgedrückt werden kann, benannt werden kann, das sich auch schnell körperlich wieder zeigt. Also ich sehe da ein ganz enges Zusammenspiel.
Wie siehst du das? Du hast ja die Gelegenheit gehabt, von Emma eine Vegetodynamikbehandlung zu bekommen. Für mich war es eine große Lernerfahrung in den 30 Jahren, wo ich als Vegetodynamikerin arbeite, zu sehen. Also es ist eine eigene Erfahrung aus der Beobachtung heraus. Unsere ganze Lebensbiografie, alles, was wir erfahren haben, Freudvolles und Schmerzvolles, ist in unserem Körper gespeichert. Dinge, die wir nicht verarbeitet haben, zum Beispiel Traumata, aber auch vielleicht nicht so dramatische Dinge, sind als Emotionen oft in unserem System unterwegs und wollen sich befreien. Und für mich ist dann so, dass der Körper über Signale oft anklopft und sagt, hey, hilf mir, ich will raus. Ja? Diese Energie der Emotion aus alter Zeit will raus, und wenn wir das nicht tun, projizieren wir oft Menschen, die uns begegnen oder Situationen, denen wir ausgesetzt sind, projizieren wir das Alte in das Neue, und der uns begegnet, kann gar nichts dafür. Wie ist deine Erfahrung?
Ja, das ist spannend. Also das, man sagt ja immer, the body keeps the score, ne? Und wir kennen das natürlich jetzt klinisch sehr aus der Traumatherapie. Du hast ja Traumata auch schon erwähnt. Und ich glaube, da geht's immer sehr darum, wie, in welchem Setting schaffe ich es auch dann, das zuzulassen, diese Signale überhaupt mal zu spüren. Weil oft haben wir ja auch was einen Kontrollverlust angeht. Dann wird es zu viel, dann wird es überwältigend. Und das ist das, was ich jetzt so in der klinischen Praxis immer herausfordernd finde, wann ist der richtige Zeitpunkt? Weil es steht fest, wenn da Dinge verkörpert sind, dann ist es gut, wenn die irgendwann Raum finden, ausgesprochen, ausgedrückt, gefühlt werden können. Mhm. Und da ist der erste Schritt natürlich erstmal eine Stabilisierung, auch eine Beziehungsarbeit. Und ich finde, das zeigt sich ja auch in deiner Arbeit und auch in der generellen, den Behandlungen der Vegetodynamik. Es geht ja oft um eine Beziehung, ein Miteinander zwischen zwei Personen, wo es um Vertrauen geht, wo es um einen Raum geht. Natürlich so bei der Vegetodynamik der Luxus, dass man auch körperlich sich nahe ist. Das klappt nicht für jede Person, aber manchmal hilft das natürlich, ne, was aus dem Körper zu lassen, wenn man auch körperlich arbeitet oder Berührungen zulässt. Das ist natürlich in der Psychotherapie je nach Verfahren ganz, ganz anders. Aber auch da kann über einen Beziehungsaufbau wirklich Nähe entstehen, die dann auch diesen Raum zulässt. Mhm. Und das weiß man auch. Das ist der Hauptwirkfaktor eigentlich, warum Psychotherapien funktionieren. Also einer der Hauptwirkfaktoren, diese Beziehung zwischen Patientin oder Klientin und Therapeutin.
Was ist deine Sichtweise? Wie können wir Menschen darin unterstützen, das teilen wir miteinander, Menschen zu unterstützen, dass sie, oder anders ausgedrückt, wir sind so vielen Informationen ausgesetzt, Fake News ausgesetzt, immer negativen Nachrichten, ja, selten hören wir mal positive Nachrichten oder freudvolle Nachrichten. Unser Nervensystem muss das ja alles aufnehmen und es geht in uns rein, es geht in unser Körpersystem, in unser Zellsystem Und dass wir da überflutet sind oder auch in Angst und Panik verfallen, ist eigentlich normal bei dieser Überflutung. Was ist dein Weg, den Menschen zu sagen, wie sie nach innen kommen und ihre innere Balance wiederfinden?
Ja, das ist eine super schöne Frage. Habe ich da die Woche noch eine Patientin gesehen, die tatsächlich eine manifeste Angststörung hat, weil sie immer wieder viele Nachrichten, unkontrollierbare Informationen bekommt und einfach Zukunftsängste entwickelt. Also das ist wirklich ein relevantes Problem. Aber es muss ja gar nicht so groß sein, sondern ich glaube, der erste Schritt ist, erstmal mitbekommen, was uns passiert. Viele Menschen ist morgens der erste Griff zum Handy. Und wenn ich dann zum Beispiel Nachrichten konsumiere oder überhaupt Social Media, ist es ja, als würde ich Tausende von Menschen in mein Schlafzimmer spazieren lassen morgens. Also es gibt gar keine Grenze mehr zwischen mir und eigentlich wäre es ja schön, morgens erstmal zu haben, wie geht's mir heute, wie ist der Tag, wie fühlt er sich an, was brauche ich vielleicht? Also ich glaube, der erste Schritt ist überhaupt mal darüber zu sprechen, wie ist dieser Dopaminkonsum den ganzen Tag, wie geht's mir damit? Oder auch oft merken Menschen, ich schlafe so schlecht und dann findet man im ausführlicheren Gespräch raus, bis abends werden halt noch irgendwelche Medien konsumiert. Also das heißt, ich glaube, der allererste Schritt ist zu gucken, wie ist das Verhalten überhaupt und was macht das mit dir? Und dann im nächsten Schritt zu schauen, okay, wie kann ich das anders dosieren? Es gibt natürlich Ansätze zu sagen, man braucht gar keine Informationen und macht irgendwie Dopamin-Detox. Ich glaube, das ist dann auch nicht wirklich ein relevantes oder für alle die Möglichkeit, so umzusetzen. Aber ich finde, es gibt schon das Ziel, dass man selbst eben managt, wen lasse ich in mein Schlafzimmer, wen lasse ich in mein Handy, dass man, wenn wir so Coaching machen, ganz kleinteilig sagen wir, okay, ich entscheide, wann ich meine Nachrichten lese, meine E-Mails beantworte und so weiter. Und ich glaube, es gibt auch viele kleinteilige Möglichkeiten, aber auch irgendwie zu schauen, wie geht's mir generell im Tagesverlauf mit dem Thema Erholung? Es gibt einen ganz coolen Begriff, der heißt Time Confetti, Zeit Confetti, das ist von einer Harvard-Professorin. Und das ist das, was passiert. Wenn wir den ganzen Tag kleinteilige Informationen, Nachrichten, Inputs, irgendeiner Art und Weise reinbekommen, dann sind wir immer mit denen auch beschäftigt. Und es fühlt sich auch erstmal so ganz gut an. Hier mache ich was, hier, da lese ich was. Aber dann sind 2 Stunden vorbei und die Arbeit, die ich eigentlich machen wollte oder das, was ich eigentlich lesen wollte oder auch die Zeit, die ich für mich hatte, um eigentlich vielleicht mich auszuruhen, zu erholen in irgendeiner Dimension, die ist dann erstmal weg und es fühlt sich schlecht an und frustrierend. Und dieses Time-Confetti eben erstmal zu verstehen und zu managen, finde ich immer einen ganz schönen Ansatz auf so einer eher operativen Ebene. Und zum Thema Erholung, das finde ich halt besonders spannend, weil da gibt es so verschiedene Dimensionen, die gar nicht so bekannt sind. Man denkt ja immer erstmal so, Erholung bedeutet Schlaf, aber da gibt es deutlich mehr Hebel, die man sozusagen wählen kann.
Du hast von 7 Arten der Erholung gesprochen, jenseits des Schlafes. Ich würde gerne noch mal einhaken zu dem, was du vorher gesagt hast, mit gleich morgens als erstes, wenn wir wach werden, an das Handy zu gehen. Und dann beginnen wir schon wieder damit, Informationen aufzunehmen. Und dann geht es weiter, dann kommen die Gedanken schon, was muss ich heute tun und schaffe ich das alles? Ist das eine Frage dann auch der Achtsamkeit für sich selbst, der eigenen Wahrnehmung? Wie ich mit mir umgehe, nehme ich mich wichtig?
Ich finde, so könnte man es bewerten. Ich glaube, für viele Menschen ist es aber auch ein Tool, eben nicht mit sich umgehen zu müssen. Also es ist ja oft auch eine Ablenkung, ne? Es ist eine Art Selbstmedikation, weil ich mich immer mit Input, und das ist ja was in unserer Gesellschaft ein ganz großes Thema ist, ne? Einsamkeit, also eigentlich keine echte Verbundenheit. Und mir fehlt eigentlich so eine Verbundenheit entweder mit mir, das ist ja auch gar nicht selten, mit meiner Partnerschaft, meiner Familie fühle ich mich vielleicht einsam oder ich bin einfach alleine. Und dann ist das, finde ich, auch total nachvollziehbar zu sagen, okay, morgens, ich brauche direkt das Gefühl, ich bin nicht alleine hier in meinem Schlafzimmer, sondern wo ist die Welt, was ist los? Und dann lässt man erstmal ganz viel rein und zu, aber ich sehe es natürlich auch eher wie du, es kann eine gute Chance sein, erstmal bei sich zu bleiben und zu gucken, wie geht's mir denn morgens, statt morgens zu checken, das ist ja auch das Thema Daten, statt morgens zu schauen, wie war mein Sleep Score oder wie war meine Herzrate in der Nacht und meine Herzratenvariabilität, immer zu hören, wie fühle ich mich erholt, bin ich alleine aufgewacht, wie ist mein Energielevel? Also eher mit sich selbst ins Gespräch zu gehen. Ja. Aber ich weiß von vielen Menschen, dass das einfach gar nicht so gewünscht oder möglich ist.
Was können wir tun? Was ist deine Empfehlung, diesen ersten Schritt, dass wir wieder zu uns kommen, dass der Mensch morgens zu sich kommt, aus deiner Erfahrung, aus deinem großen Erfahrungsschatz?
Ich bin ja ein riesiger Fan ich bin so eine Frau der kleinen Einheiten und kleinen Mikroveränderungen, mhm. weil ich war irgendwie die Erfahrung gemacht habe, dass das hilft, auch langfristig was zu ändern. Vielleicht ist für viele Menschen morgens zu herausfordern, da direkt zu sagen, jetzt nehme ich mir eine Stunde und meditiere und mache noch Yoga und trinke irgendwie Zitronenwasser. Vielleicht ist es da dann eher der Abend, wo ich sage, okay, jetzt fange ich an, eine Stunde vorm Schlafen gehen, dann wirklich nur noch bei mir zu sein oder so. Man kann halt, also ich sage immer, fang da an, wo es leichter ist. Ne? Wenn, mhm. findet irgendwo einen Zeitpunkt am Tag, wo es mal okay ist, Ruhe auszuhalten, wo ich, oder vielleicht auch, wo ich unterwegs bin ohne mein Handy und bin vielleicht unter Menschen, aber in der Natur und da sind irgendwo Leute und ich fühle mich vielleicht mit mir nicht ganz alleine, weil da ist die Natur, irgendwo im Wald ist noch jemand und ich fange da an zu gucken, wie ist es denn, wenn ich dann trotzdem nicht dabei noch eine Instagram-Story mache, wie toll ich durch den Wald laufe, sondern einfach im Fühlen bleibe. Und morgens genauso, kleinste Schritte ist doch schon mal super, wenn man sagt, das Handy ist gar nicht im Schlafzimmer, sondern irgendwo anders in der Wohnung und nehme mir erstmal ein, Habit Stacking ist ja so ein schöner Begriff, ne, Verbindung von zwei Gewohnheiten. Ich sage, ich stehe auf und ne, du meditierst. Ich mache zum Beispiel morgens immer 10, 15 Minuten Yoga und das ist sozusagen das allererste, was ich mache. Das ist meine Schritte, die auch im Aufstehen. Genau. Mhm. Und das ist so klar damit verknüpft mit, ich stehe auf, gehe kurz ins Bad, mach dann das. Und das ist sozusagen mein Habit Stacking. Das ist ganz klar für mich, das mache ich seit 20 Jahren, aber das hinterfrage ich nicht mehr und das muss man ja erstmal aufbauen. Mhm. Und sowas kann man aber, ne, und das da empfehle ich wirklich auch gerne auszuprobieren. Manche meditieren sehr gerne morgens, andere machen Atemarbeit. Manche machen jetzt neuerdings Infrarottherapie mit so einer Maske oder einer Lampe. Andere gehen erstmal auf einen kleinen Spaziergang. Also da gibt's ja kein richtig und falsch. Ich glaube, es ist nur besonders schön, wenn man was macht, um diese Körper-Geist-Verbindung, also um was mhm. körperlich zu spüren, um sich wahrzunehmen erstmal.
Ich hatte gestern ein Schlüsselerlebnis in meinem Unternehmen. Eine Mitarbeiterin war, eine junge Mitarbeiterin, Anfang 30, sehr, sehr aufgeregt, aufgebracht, Schweißausbrüche. Und dann haben wir uns eine Viertelstunde Zeit genommen, uns zurückgezogen und haben einfach begonnen zu atmen. Füße auf dem Boden, mal die Augen zu schließen und mal nur eines zu tun im Moment. Schau mal, wie du atmest und dann dieses Einatmen bis hier oben in die Lungenspitzen und dann ganz tief und fest auszuatmen. Und das haben wir 10-mal gemacht. Und dann hat sie gesagt, boah, ich fühle mich jetzt total anders. Und es sind die einfachen, vielleicht, wie du sagst, die kleinen Dinge, die feinen Dinge über Atmen oder jeder findet seins, nach innen zu gehen und doch aus dieser Hektik, aus dieser Stresssituation herauszufinden, ja?
Ja. Ja, total. Und ich finde das auch, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ne? Auch Leute, die zum Beispiel Schlafstörungen haben und denken, oh Gott, ich kann mich nicht erholen. Aber es gibt so viele Arten, sich zu erholen. Man muss eben nur seine finden. Also das ja. selbst körperliche Bewegung kann eine Art der physischen Erholung sein.
Ja.
Und das ist ja eine tolle Möglichkeit. Ich glaube, wie du sagst, es geht nur drum, wenn man so Input kriegt die ganze Zeit und Reize und nicht weiß, welche das sind, es geht ja auch um Kontrollverlust. Also du weißt ja gar nicht, was passiert und es kann dich ja fast ohnmächtig machen, die Nachrichten zu konsumieren. Und dann passiert irgendwie was und du bist aufgewühlt und das konntest du ja gar nicht kommen sehen. Und das für sich zu managen, ist ja wirklich ein essentieller Stressor, den man einfach doch kontrollieren kann. Weil das ist ja immer so das Problem mit Stress. Viele Dinge sind nicht in unserer Macht, aber gerade Dinge, die, wie wir unseren Alltag strukturieren, unseren Lifestyle, unsere ganzen wichtigen Lebensstilsäulen, nämlich wie wir uns ernähren, bewegen, erholen, mit Stress umgehen, das sind die ganzen Hebel, die wir haben. Und da muss nicht jetzt von jetzt auf gleich alles perfekt gemacht werden, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, wichtig ist, sich erstmal die Frage zu stellen, ist das eigentlich gut für mich? Und ich glaube, das machen nicht so viele.
So meine Erfahrung aus der Vegetodynamik ist, dass vor allen Dingen wir Frauen Wenn Menschen kommen, Managerinnen, die 4, 5 Behandlungen bekommen haben, dann kommt auf einmal aus der Tiefe des Körpers, steigt auf, ich darf das nicht. Also es kommt das Thema Schuld, Scham und Sünde. Und meine Wahrnehmung ist, und das würde mich sehr interessieren, wie deine Erfahrung ist, ist das eine Information, die wir über Jahrhunderte aufgenommen haben, die in unserem Zellsystem wirklich sich manifestiert hat? Frauen wurden über 2000 Jahre unterdrückt. Ich bin 73 Jahre. Meine Mutter musste meinen Vater noch fragen, ob sie den Führerschein machen darf. Sie musste meinen Vater noch fragen, ob sie ein eigenes Konto eröffnen darf. Sie musste meinen Vater noch fragen, ob sie arbeiten gehen darf. Jetzt war das bei uns verhältnismäßig unkompliziert. Oder in der Schweiz, dass Frauen erst um die 1970 das Wahlrecht bekommen haben. In den letzten 100 Jahren hat sich sehr viel verändert, aber ich denke, diese Grundinformation aus vielen Jahrhunderten steckt in uns drin und wir Frauen haben da ganz offensichtlich mehr mit, ich will nicht eigentlich kämpfen, ja, wir kämpfen damit, weil es oft unbewusst abläuft. Uns das dann auch zu schaffen macht, dass wir uns selbst wichtig nehmen, dass wir uns selbst priorisieren, was brauche ich jetzt alleine mit dieser Frage? Darf ich das mich so in den Vordergrund stellen? Darf ich erfolgreich sein? Wie siehst du das?
Ja, das ist meiner Meinung nach weiterhin eine große Diskrepanz, wie ja Männer und Frauen, welche Rechte die haben, wie zum Beispiel in der Medizin, die Gendermedizin ist ja auch ein großes Thema, wie da auf Männer- und Frauenkrankheiten geschaut wird und auch in so einer, ja, es sind ja fast so Glaubenssätze, ne? Wie wir sagen, dieses Thema, ich bin schuld oder ich darf das nicht oder ich muss erst arbeiten, dann darf ich mich entspannen. Und ich glaube schon, auch wie du sagst, dass da so eine transgenerationale Komponente drin ist, dass wir das einmal natürlich weiterhin in der Erziehung gibt's, also natürlich gibt's immer Unterschiede und es gibt immer tolle progressive Beispiele, aber dass es immer noch so klassische Bilder gibt, die uns Frauen betreffen, von fleißig sein, aber auch nicht zu weit nach vorne brechen und wenn sie dann viel leisten, dann ja nicht irgendwie Schwäche zeigen. Also das ist ein großes Thema. Und ich zum Beispiel, oft haben wir Patientinnen auf Station, die denken, entweder ich bin nicht krank genug, ich nehme jemanden den Platz weg, die selbst in der Erkrankung sich nicht ernst genug nehmen, die dann so krank werden müssen, dass gar nichts mehr geht. Nur erst dann ist es okay. Also auch nicht okay, aber dann geht es ja nicht anders. Und das ist dramatisch, finde ich, ne? Weil es ist ja viel schöner zu sagen, ich komme ja auch selbst im Präventionsbereich, frühzeitig zu merken, wie kann ich resilient bleiben, wo sind meine Ressourcen? Aber ich beobachte auch, dass es schon so Tendenzen gibt, dass Frauen sich da schwerer tun, sich dann auch ja eine tolle Vegetodynamikbehandlung zu gönnen und zu erlauben und dann auch zu merken, es tut gut. Und ich glaube, was dann auch passiert, wenn die dann nach ein paar Sitzungen merken, darf ich das überhaupt? Die merken, es verändert sich was.
Ja, das ist der große Schlüssel, dass ein wirkliches sich selbst Vertrauen kommt. Ja, ich nehme meine Gefühle wahr, ich nehme meine Körperreaktionen wahr. Anne, welche Rolle spielen für dich die Gedanken, die wir da ständig haben, die uns manchmal richtig plagen?
Hatte ich die Woche noch ein ganz tolles Mittagessen mit einer jungen Gründerin, die macht eine neue Plattform für Frauen, wo es auch sehr viel um diese positive Psychologie und Resilienz gibt. Und da haben wir noch lange darüber geredet, wie man Gedanken, positive Gedanken, ja, sie meinte, so fast so nutzen kann, um alte Glaubenssätze zu löschen. Ne? Das ist jetzt sehr, sehr heruntergebrochen. Aber ich glaube, wie wir mit uns sprechen, aber auch mit anderen sprechen, das macht, also im Inneren auch sprechen, ne? Nicht nur laut, sondern auch wirklich, was für Glaubenssätze wir haben, wie wir auf uns schauen, ob wir
dieses
uns abwerten.
Wort, ach, bin ich wieder blöd.
Ja, ja? Genau. Oder? Das war so dumm von mir.
Ja, genau.
Irgendwie, das, also ich finde, und das kenne ich von mir auch, das kann man umtrainieren, ne? Und das ist, man ist sehr streng zu sich. Ich glaube, wir sind unsere größten inneren Kritikerinnen und ich sage jetzt bewusst Rinnen, weil wir Frauen sind da richtig gut drin. Und wenn das nicht ganz perfekt lief, dass wir so streng zu uns sind Und gleichzeitig ist das eine riesige Chance. Ich meine, das ist ja so ein sehr verhaltenstherapeutischer Ansatz, mit Glaubenssätzen zu arbeiten. Aber ich finde es absolut berechtigt. Ich arbeite auch viel so mit Patientinnen, zu sagen, okay, was sind denn die Glaubenssätze, die immer kommen? Was sind die negativen, starken Gedanken, die immer kommen? Und wie können wir die umformulieren? Wir müssen die jetzt nicht ins Gegenteil umformulieren, aber man kann die auch neutraler formulieren. Und das kann man üben und das macht ganz viel, ne? Weil wenn man mit sich liebevoller umgeht, wie man mit einer Freundin ja umgehen würde, das nimmt auch ein bisschen von dieser Schärfe und diesem Druck raus. Und Druck haben wir sowieso genug die ganze Zeit.
Ist bei dir in der Praxis das Thema Selbstliebe? Wie führst du die Menschen hin zur Selbstliebe? Sich annehmen, wie wir sind, mit all unseren Irrungen und Wirrungen und dann irgendwann mal vielleicht wirklich zur Selbstliebe zu kommen.
Ja, das ist echt oft ein dickes Brett zu bohren, weil das ganz oft im Kern ist, dass Menschen sich nicht mögen und wenig Dinge an sich benennen können, die sie mögen. Und auch leider, ich muss natürlich sagen, ich sehe klinische Patienten und es gibt viele Menschen, die haben da mehr Ressourcen, oft auch nicht so gute Beziehungserfahrungen gemacht haben, dass sie auch das Gefühl haben, da ist was Liebenswertes an mir, in mir. Und das ist was wir natürlich erstmal in der Einzeltherapie erstmal benennen und besprechen können. Und dann geht's auch drum, rauszufinden, auch hier wieder die kleinen Einheiten, was an mir, was kann ich denn gut, wo ist denn eine Stärke? Traue ich mich vielleicht mal, enge Personen zu fragen, was ich besonders gut kann, was die an mir schätzen? Und da haben wir natürlich das Glück, wenn wir auf Station zum Beispiel gruppentherapeutisch auch Angebote haben, dass man auch eine Gruppe dazu nutzen kann. Mhm. Ne? Und das ist ja immer so ganz wichtig, dass man sich auch verbunden fühlen kann und auch da vielleicht neue Beziehungserfahrungen machen kann, wenn man die annehmen kann.
Mhm. Welche Qualitäten siehst du in einer Gruppentherapie, Gruppe, Einzeltherapie? Ich denke, Einzeltherapie ist klar, da geht es um ganz tiefe persönliche Dinge. Aber welche Qualität hat für dich eine Gruppe?
Extrem faszinierend. Also ich finde, man kann geleitete Gruppentherapie mit Therapeutinnen dazu nehmen, auch Selbsthilfegruppen in einer bestimmten Art und Weise, Selbsterfahrungsgruppen. Was in der Gruppe ja passiert, im Idealfall ist, dass du dich verbunden fühlst. Du bist ja oft in dem Gedanken, dass du denkst, mit meiner Sorge, mit meinem Problem, mit meinen Gedanken, meiner Selbstabwertung, mit meinem Not, meinem Leid, bin ich alleine und niemandem geht so schlecht wie mir. Oder aber, mein Problem ist ja gar nicht so groß und alle anderen haben viel schlimmere Probleme. Und so hilft eine Gruppe, wenn man da, und viele Menschen hören erstmal zu in vielen Sitzungen am Anfang, sind dabei und das ist auch völlig in Ordnung. Und dann höre ich aber, wie es den anderen geht. Dann erzählt jemand was sehr Persönliches und in vielen, vielen Fällen kann die eigene Biografie resonieren. Da geht es um Eltern, es geht um Geschwister, es geht um Verluste, es geht um Liebe, es geht um Betrug. Also unsere ganz universellen menschlichen Themen. Und plötzlich merke ich so, da bin ich ja verbunden, da bin ich ja gar nicht alleine mit. Und das Schöne ist, gerade in geleiteten Gruppen, man kann das ja immer sehr ins Hier und Jetzt bringen. Das heißt, was ist denn gerade hier in der Gruppe auf Station ähnlich für dem, was ich immer wieder im Leben erlebe? Also wenn man das schafft, kann eine Gruppe extrem heilsam sein. Die kann auch sehr konfrontativ sein. Ne? Es ist eine richtige... Je nach Gruppengröße und je nachdem, wie sozialphobisch man ist und gewöhnt in Gruppen zu sprechen, macht das erstmal ganz schön Angst. Aber es ist natürlich eine extreme Lernkurve, in der Gruppe so in Kontakt zu kommen. Und ich finde es immer extrem faszinierend, wie so eine Gruppe sich entwickelt.
Wir arbeiten ja in der Vegetodynamik nicht psychotherapeutisch, wie du das machst, sondern ich sag mal im Vorfeld zu entdecken, dass wir in uns eine Quelle haben, so an unsere wahre Essenz zu kommen und die Menschen das fühlen zu lassen. Jetzt sind wir auch in kleinen Gruppen mit maximal 12 Teilnehmern, wo wir uns über 5 Wochen letztlich begleiten. Im ersten Kurs ist immer noch eine Zurückhaltung, eine Vorsicht. Wie werde ich beurteilt? Werde ich verurteilt? Dann haben wir mehrere Vegetodynamikerinnen und Vegetodynamiker, die begleiten, die bewusst machen, ja, wir haben alle die gleichen Themen mit unterschiedlichen Nuancen. Und wie ist es denn, wenn wir uns jetzt gegenseitig annehmen, so wie wir sind? Das ist so der erste Schritt. Und dann können wir sehen, in diesen 5 Wochen, wie das, was du eben beschrieben hast, wie eine Heilung eintritt für alle, dass sie sich trauen, auszusprechen, was sie wirklich bewegt. Und dann spricht ein anderer aus, was mich wirklich bewegt. Ich habe mich aber jetzt noch nicht getraut, das zu sagen. Und er spricht es aus. Und das ist so für mich auch, wo ich sehen kann, dass dann eine große Entlastung geschieht und in der Folge dann diese Wunden heilen können, weil sie einfach wirklich gesehen werden und angenommen werden. Wie siehst du das?
So fortlaufende Gruppen finde ich auch ganz toll und vielleicht auch wichtig zu wissen, wir als ärztliche und psychologische Psychotherapeutin machen ja auch dieselben Erfahrungen. Wir gehen ja in unsere Einzel-Selbsterfahrung, aber auch Gruppen. Und ich habe ähnliche tolle Erfahrungen gemacht in Gruppen, wo es am Anfang auch immer noch, ne, natürlich bei uns auch, ein Abtasten gibt. Jeder will irgendwie eine Ärztin sein, die alles im Griff hat, wo alles stabil ist, wo es wenig Vulnerabilitäten gibt. Und wenn sich dann aber die erste Person öffnet und die ersten Tränen fließen und aber auch gelacht wird und unterstützt wird, dann hat das was so Heilsames, gebe ich total mit. Und dann wird es jedes Mal enger und leichter und das nimmt man total mit. Und das ist so ein tragendes Gefühl in Gruppen. Genauso erlebe ich es dann auf Stationen, wenn wir dann eine fortlaufende Gruppe haben, die ja auch wöchentlich stattfindet. Klar, die Gruppen verändern sich manchmal, dann kommt wer Neues dazu und so weiter, aber oft ist das eine ganz große Intimität und Nähe, die entsteht. Und ich finde dann auch immer cool zu sehen, es muss nicht eine Person die andere heilen. Ne? Es ist ja so ein bisschen nach Therapie, sei Ärztin, sondern das ist ja eigentlich, wie unser Leben funktioniert. Wir sind ja in einem System und nicht eine Person kann für unser Glück zuständig sein, sondern es geht um ganz viele Interaktion. Und man muss auch nicht jeden aus der Gruppe mögen. Auch das ist eine Erfahrung zu merken, okay, das ist jemand, der löst was in mir aus. Das macht mir Angst oder das macht mich wütend. Und dann verstehe ich aber vielleicht auch mal diese Wut und versuche das zu ergründen. Also ich finde, das ist so sehr entlastend auch zu sagen, dass das, was gruppig ist, funktioniert und nicht eine Person muss genau die richtigen Worte finden und dann geht's dir besser.
Ja, ich denke, du als Ärztin oder wir auch als Vegetodynamikerinnen, wir sagen, wir sind die Hebammen in eine neue Geburt, eine Geburt in die Selbstliebe, eigentlich so. Und so, was ich sehe, ist, deine Patienten, die Menschen, die kommen, die Hilfe suchen, du kannst sie ermuntern, beraten, du kannst Hilfestellung geben, aber das, was dann geschieht in der Person, das ist ja ihre Verantwortung, dass sie auch Heilung zulässt, ja. Also ich denke, der Mensch kann sich nur selber heilen und letztlich und schauen im Außen, wo kriege ich Unterstützung, ein vertrauensvolles Gespräch, wo ich Dinge, die mich bewegen, die mich belasten, einfach mal ansprechen kann und keine Angst haben muss, verurteilt oder gleich in die Schubladen gesteckt zu werden.
Ja? Schönes Bild mit der Hebamme. Also wir sagen auch manchmal so, in der Psychotherapie, der Wegweiser geht nicht mit. Und mein Oberarzt sagt auch gerne so ein Bild von, Patientinnen sind ein paar Wochen auf Station und wir säen natürlich aus, ne, fruchtbaren Boden und säen dann neue Samen aus. Aber das Wachsen, das Blühen und vielleicht auch Ernten und Pflücken der Blumen, das passiert viel später. Und das auch braucht, ne, weil oft sind ja auch Glaubenssätze, Traumata begleiten unser Leben lang uns. Und dann geht es ja auch erstmal drum, was, ne, um diesem Geburtsbild zu bleiben, erstmal was hervorzubringen, erstmal was auf den Weg zu bringen. Und dann geht es aber auch, wie du sagst, geht es um Eigenverantwortung. Und ich finde, das ist auch wichtig, weil oft sehen wir auch so eine Opferhaltung. Und klar, so ein Narrativ kann man finden, aber das ist was, das wissen wir beide, für Resilienz nicht förderlich. Ne? Menschen zum Thema Healthy Longevity, die Menschen, die besonders alt werden, ist ein Faktor, dass sie immer einen zukunftsorientierten, positiven Blick haben. Die hatten nicht immer alle ein tolles Leben. Das hat ja fast niemand. Mhm. Es gibt ja immer Krisen. Aber es geht darum, wie zuversichtlich, wie positiv schaue ich nach vorne.
Ja, das finde ich einen schönen Übergang zu diesem Thema Longevity. Ich sehe es selbst bei mir auch so, ich kann meine Gedanken viel leichter führen oder überhaupt führen, wenn ich ein Ziel habe, wo will ich hin? Weil dann verliere ich mich nicht in dieser Flut der Gedanken, die da auf mich einstürzt, sondern ich kann mich fokussieren, hey, da will ich hin und kann mich selbst zur Ordnung rufen, meine Gedanken zur Ordnung rufen, wenn ich erkenne, jetzt bin ich einfach destruktiv oder meine Gedanken gehen dahin, so wie ich es nicht haben will. Ich sehe die Probleme, mich zur Ordnung zu rufen und sagen, nee, will ich nicht. Da geht's lang, da will ich hin. Und dann auch zu schauen, dass mein Körpersystem mitgeht, sprich, dass ich auch aus diesem negativen Gefühl des Problems rausgehe und das Gefühl, das ist für mich das Schwierigste, das Gefühl in mir herzustellen, da will ich hin und das macht mir Freude, sodass mein Körper, mein Gefühl, meine Gedanken mitgehen in diese Richtung, da will ich hin.
Mhm. Also so, ich verstehe das so, dass du so eine Selbstwirksamkeit dir selbst wieder schaffst dadurch, also von deiner Haltung. Das ist natürlich toll, ne? Und das ist oft lähmend, ne? Oft hat man Probleme und Angst und dann lähmt es einen und irgendwie Angst ist ein guter Hinweis, ne? Man soll Angst nicht ignorieren, aber sie ist halt kein guter Ratgeber. Und dann ist so ein Mindset, ne? So, du hast dann wahrscheinlich so ein Healthy Longevity Mindset und weißt, dass das für dich oft funktioniert hat. Das ist ja auch das Gute, wenn man einmal die gute Erfahrung gemacht hat. So komme ich da raus aus meiner Krise, das brauche ich, dann kann man, das ist ja das Gute, positive Erfahrungen machen und sagt, okay, die nächste Krise bewältige ich dann auch.
Also für mich ist es ein ständiges Üben, achtsam zu sein, wo hänge ich mit meinen Gedanken und mich immer wieder zur Ordnung zu rufen. Es gibt in der Literatur 60.000, 80.000 Gedanken pro Tag, die können wir nicht kontrollieren, das ist unmöglich. Aber ich denke, wir können lernen, uns immer wieder zu beobachten, wo bin ich jetzt mit meinen Gedanken, hänge ich im Problem oder sehe ich die Lösung? Und dieses Lösungsorientierte ist ja auch im Unternehmen so, ja. Ich habe die Probleme, die Herausforderungen, ich nehme sie an, ich nehme sie wahr und dann erarbeite ich den Weg der Lösung dahin.
Ja.
Und in unserem Menschsein kann es genauso funktionieren. Aber es ist, ich mochte das Wort Disziplin nie, so aus der Kindheit, ja, weil der Vater immer gesagt hat, jetzt, du brauchst Disziplin. Mhm. Und alles in mir hat rebelliert, nein, ich will keine Disziplin. Und eben auch mit diesem Glaubenssatz oder mit dieser Verhaftung des Wortes Disziplin aufzuräumen und zu sagen, ja, es braucht diese bewusste Kontinuität, dass ich mein Ziel erreichen kann.
Ja.
Und in diesem Beispiel Longevity, gesundes Longevity, wie würdest du Longevity überhaupt definieren, aus deiner Blickwinkel das große Ganze zu sehen?
Ja, also ich meine, das ist ja ein Wort, das wir jetzt gerade überall sehen. Und ich muss sagen, ich habe mich am Anfang sehr gesträubt, weil ich es erstmal so verankert hatte in sowas sehr, in so einem Optimierungswahn und das letzte Fitzel noch rausholen und möglichst alt zu werden. Wenn wir jetzt über Healthy Longevity sprechen, geht es ja erstmal um gesundes Altern und wir wollen halt die Lebensspanne und die Gesundheitsspanne möglichst nah aneinander bringen. Früher war es ja so, dass, klar, Menschen sind gar nicht so alt geworden und im Moment ist es so, dass die letzten 10, 20 Lebensjahre oft von sehr viel Krankheit geprägt sind. Und das heißt, eigentlich ist Longevity gut gemachte Prävention. Gut und vielleicht auch sehr personalisiert, präventiv Gesundheit zu bewahren. Und dann finde ich es immer total wichtig, dass man sagt, okay, was ist denn jetzt das Ziel, das Individuelle? Geht es jetzt darum, 150 zu werden? Für manche schon, aber für viele geht es darum, noch mit 80 mit den Enkeln spielen zu können, 85 noch gärtnern zu können, ohne Knieschmerzen. Für andere geht es darum, Reisen zu machen. Also das geht es einmal um sowas Zukunftsgewandtes, so ein, wirklich so ein menschliches Ziel. Und das finde ich auch wichtig bei Longevity, auch jetzt schon soll es mir besser gehen. Das heißt, wie kann ich jetzt schon in meinem Alltag mehr Energie haben, mich vitaler, gesunder fühlen? Und da machen wir letztlich Lebensstilmedizin. Das heißt, gucken erstmal ganz klar auf die Basis, die Ernährung, die Bewegung, Stressmanagement, andere Arten von Erholung, Schlaf natürlich, trinken wir, rauchen wir, das sollten wir am besten nicht tun. Und, finde ich, schwierigste Säule für die meisten Menschen, aber mit die essentiellste, wie verbunden sind wir, was sind unsere sozialen Beziehungen, Ressourcen.
Mhm.
Das ist die Basis von Longevity. Dann kommen die Dinge, die wir so sehen und hören, Supplemente, Eisbaden, Sauna, Infrarottherapie, Hormonersatztherapie, noch andere Medikamente. Das ist sozusagen in dieser Longevity-Pyramide dann nachgelagert. Und das, sehe ich, wird oft verwechselt. Alle denken jetzt, wenn ich Supplements nehme und in die Eiskammer gehe, dann werde ich irgendwie 150. Aber da muss ich sagen, wir können es jetzt auch Disziplin nennen oder einfach Realität, da sind die Foundations, die Basis, wirklich einfach unser Lebensstil sollen.
Und da gehört dann ganz sicher auch wieder dazu, wie gehe ich mit mir um? Wie nehme ich mich selber wahr? Nehme ich mich ernst? Habe ich ein Ziel? Du sagst die 120 oder 150 oder ist der Fokus auf, ich will gesund alt werden, ich will Freude haben, will mich bewegen können und da eine ganz klare, ein Bild, eine Vorstellung, ja? Das ist ja die große Gabe, die wir haben, über unsere Vorstellungskraft wirklich auch ein Mindmovie in uns entstehen zu lassen. Wie stelle ich mir das vor? Wie ist mein Leben in 25 Jahren weiter, ja? Und,
ja, total.
Und dann auch diese Energie. Die Quantenphysiker sagen, alles ist Energie, Information und Schwingung und alles geht dann in die Richtung, wo ich meine Gedanken hingebe, wo ich meine Aufmerksamkeit hingebe. Was ist deine Empfehlung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Mit was können sie Longevity starten?
Auch da bin ich der Meinung, fangt damit an, wo es euch leicht fällt. Wenn Ernährung euch Freude macht und ihr da schon viel raus habt, dann guckt, okay, habe ich da irgendwie schon, ernähre ich mich bunt genug, genug Pflanzenpunkte pro Woche, habe ich genug Proteine und passt das vom Timing so, dass ich ausreichend Energie habe, um zum Beispiel die nächste Säule anzugehen, Bewegung. Und hangelt euch da dann vor. Für andere, für viele, ich würde sagen, soziale Beziehung ist noch so ein bisschen schwammig, weil das kann man immer nicht so messen. Aber für viele ist Schlaf eine große Herausforderung. Mhm. Und da ermutige ich immer zu gucken, bevor man da in strenge Messen und Panik und ich habe nicht genug Tiefschlafphase und so weiter verfällt, da wirklich auf die, das haben wir eben schon kurz angedeutet, anderen Arten von Erholung mal zu gucken und zu schauen, wie kriege ich denn auch diese anderen Arten von Erholung in meinen Alltag rein, weil das würde ich total empfehlen, Longevity nicht zu so einem Wettkampf zu machen, so einem Optimierungsthema, wo man auf allen Säulen perfekt funktionieren muss, weil ich finde, es geht nicht nur um gesundes, sondern auch glückliches Altern und nicht um zwanghaftes Altern. Und bei den Arten von Erholung haben wir halt ganz viele Möglichkeiten. Also wir denken ja sofort an physische Erholung. Klassisches, ich lade die Batterien auf, indem ich schön schlafe, am besten 7 bis 8 Stunden. Dann habe ich eben schon gesagt, aber auch Bewegung kann physische Erholung sein. Zur Yoga-Klasse gehen, massiert werden, eine Behandlung bekommen, was ist was Körperliches. Auch so kann ich mich körperlich erholen. Dann gibt's mentale Erholung, also einfach mal Pausen, mentale Pausen zu machen, Tagebuch schreiben, Musik hören ist mentale Erholung und dabei einfach nur zu hören. Das sind alles so ganz kleine Dinge, die man gut erst schon mal umsetzen kann. Und dann gibt es noch verschiedenste Arten von Erholung dazu. Da gibt es einmal emotionale Erholung. Das passt ein bisschen zu dem, was wir heute auch schon besprochen haben. Wo habe ich denn Raum, mal meine Gefühle auszudrücken? Ne? Du hattest von deiner Mitarbeiterin gesprochen. Wo geht denn die Angst hin, die Panik? Wo kann ich denn mal kurz meinen Stress rauslassen? Also natürlich kann man das professionell machen, therapeutisch, aber einfach mit KollegInnen, mit FreundInnen. Ja. Einfach um Safe Space zu haben. Auch soziale Erholung ist total wichtig. Das kenne ich von mir zumindest auch total, ne? Dass man die sogenannte Me-Time hat, dass man mal Nein sagen darf, auch wenn man eine Verabredung hat, dass man sich Zeit für sich schafft. Auch natürlich kann soziale Erholung sein, sich mit Leuten zu treffen. Also nicht nur mit Kollegen zu sein, nicht nur bei der Arbeit, sondern verbunden zu sein. Auch das ist eine Art von Erholung. Also ganz viel Vielfalt. Ja, und dann gibt's noch kreative Erholung. Das merkt man immer, dass man die braucht, wenn man nicht mehr kreativ ist. Also wenn man nicht inspiriert ist, da hilft es oft mal, kompletten Szenenwechsel zu machen, entweder vielleicht mal in ein Museum zu fahren, irgendwo anders hinzugehen, einfach zu sagen, okay, jetzt kommt nichts an Inspiration, jetzt koche ich was und lass es für heute da sein. So einfach, dass man sagt, okay, irgendwas, was mich inspirieren könnte, muss irgendwie passieren. Und es kann natürlich auch was Lesen sein oder so.
Also ganz aus dem, was du sagst, kommt bei mir jetzt an, ganz große Vielfalt.
Ja.
Und jeder Mensch ist anders und darf auch seins finden aus diesem großen Blumenstrauß der Vielfalt. Ja. Und das zu finden und auch, ja, meine Freundin, die kommt damit gut zurecht. Für mich passt es nicht. Ich liebe das und dann auch immer mal wieder was Neues auszuprobieren, aus dem Festgefahrenen herauszutreten, wie du gesagt hast, in ein Konzert zu gehen oder mal ganz was anderes zu machen oder weg von dem Teller, aus dem wir immer essen, ja?
Und dass du sagst, dieses meine Freundin macht das und das klappt für mich nicht, das sehe ich auch total häufig. Oder mein Partner, Partnerin ist das und bei mir ist das, also es geht um Personalisierung. Ja. Wie finde ich raus, was für mich persönlich klappt? Ne, weil die letzten zwei Arten von Erholung sind sensorische und spirituelle. Das ist ja auch nochmal was höchst Individuelles. Ne? Wie viel Input man braucht, wie man verbunden sich fühlt. Und das sehe ich ganz genauso wie du, dass man, dann soll man sich nicht vergleichen, sondern das ist ja das Schöne. Wenn ich, also ich finde, es gibt wenig Schöneres, als zu merken, das ist mein Bedürfnis und ich erfülle mir das gerade.
Ja, das finde ich sehr schön, dass wir das auch annehmen können, zu sagen, auch die Freundin oder den Partner, mit dem ich sehr eng verbunden bin, er liebt das, ich liebe das nicht, ich liebe das andere und dass das sein darf. Ja, dass wir uns da nicht gegenseitig stressen und diese Toleranz und den Respekt dem anderen gegenüber, das tut allen Beteiligten gut.
Total. Ich finde das super schön. Ich finde es auch viel fairer, wenn man sagt, nein, das ist nichts für mich und mach du das und mach das gerne. Also auch Grenzen zu setzen für beide, ne? Weil es tut niemandem gut, was zu machen, wo man weiß, der andere hat Spaß daran, das tut dem anderen gut. Für mich ist es vielleicht stressig. Um mich zu erholen, will ich keinen Sport machen. Die andere Person braucht das und dann darf beides sein. Und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu kommunizieren ist eine ganz große Stärke.
Anne, zum Abschluss muss ich einfach noch eine Frage loswerden. Welche Art von Medizin braucht die Zukunft? Brauchen die Menschen?
Ja, ich sage immer, humans need humans. Also wir reden so viel über Digitalisierung. Ich bin ja total mit Innovationen und Tools und total offen dafür und finde das super. Aber ich glaube, wir brauchen die Art von Medizin, wo man einen Blickkontakt hat, sich in die Augen schaut, ins Gespräch kommt. Ich habe den Luxus, ich bin in der sprechenden Medizin und deswegen weiß ich, wie heilsam die ist. Ja. Mhm. Und ich glaube, davon brauchen wir mehr. Und ich habe die Hoffnung, dass genau das, was wir eben machen mit Digitalisierung, mit Telemedizin und dass da wieder Raum entsteht für dieses enge Miteinander.
Also du sprichst mir aus dem Herzen, absolut. Ich sehe diese Digitalisierung, diese Vielfalt, auch diese künstliche Intelligenz, das wird zunehmen, das wird für viele das Leben erleichtern. Und auf der anderen Seite ist es dann wichtig, so wie du sagst, Gespräch, das Vis-à-vis. Und ich sehe dann noch das Fühlen dazu, wirklich die heilsame und achtsame Berührung, so dadurch auch wieder die innere Mitte zu finden, immer wieder neu in die innere Mitte zu kommen. Also schön, ich finde es sehr schön, dass wir da zum Abschluss wieder eine Gemeinsamkeit haben. Ja, Technik. Ohne Technik ist unsere Welt kaum mehr vorstellbar. Ich habe mir kürzlich mal überlegt, was wird denn sein, wenn mal über eine Woche Stromausfall ist, wie wir das im letzten Jahr hatten in Portugal und in Spanien. Dann wieder auch zu sehen, wie wichtig das Miteinander ist, das Sprechen, das Fühlen, das sich wahrnehmen, das sich einander begegnen, vis-à-vis zu sein.
Total. Und es sind diese kleinen Momente und das ist so schön irgendwie, finde ich, im Alltag immer, wenn man diese kleinen Momente der Verbundenheit hat. Mir geben die immer total viel. Schon, ja. Morgens auf dem Arbeitsweg Menschen zu treffen, die ich jeden Tag sehe. Ich finde, das ist schön und das ist wichtig. Und dabei auch die Augen aufzuhaben und die Ohren und das wahrzunehmen.
Also ich sehe es jetzt auch. Wir haben uns kennengelernt in Bernried live, ja, fühlen, miteinander sprechen, uns gegenüber sitzen. Und für mich ist es jetzt viel leichter, mit dir am Bildschirm, den Bildschirm zu teilen. Und ich habe das Gefühl, wo wir uns persönlich gesehen haben, das habe ich jetzt in mir. Ich kann das hierher transferieren und kann dich fühlen. So kann es dann auch gehen. Aber dieses Miteinander, dieses Wahrhaftige auch zu sein, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Schlüssel, die heilsame Berührung. Anne, vielen, vielen Dank für heute. Ich hätte noch zwei Seiten an Fragen, aber vielleicht eine Fortsetzung.
Immer gerne.
Wir werden sehen. Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch auch viel Freude gemacht, euch inspiriert, neue Gedanken, neue Ideen, neue Impulse. Und so wie Anne sagt, einfach die kleinen, die feinen Dinge auch wahrzunehmen. Das muss nicht immer das Große sein, sondern einfach einen Impuls mitnehmen. Das wünsche ich mir. Anne, vielen Dank, liebe Zuhörer. Danke für heute. Eure Margot.
Dankeschön.